So lang ist es noch nicht her, als ich das letzte Mal da gewesen bin. Aber trotzdem ist es schön, wieder da zu sein, in dieser Gemeinde. Und ich habe jetzt gemerkt, als ich da gehockt bin, dass ich vor ca. 25 Jahren das erste Mal in dieser Gemeinde gehockt bin. Und ziemlich am gleichen Platz, wo mein Sohn sitzen tut. Dort oben. Und ich glaube, niemand von uns hätte gedacht, dass ich 25 Jahre später da vorne würde stehen, weil ich schulterlange Haare hatte, zum Teil grün, blau und rot gefärbt waren und ich noch ein bisschen anders ausgesehen habe vor 25 Jahren. Aber Gott ist gross und Gott ist gnädig. Und ich möchte gerne mit euch ein Thema anschauen, wo mir sehr wichtig geworden ist und auch wichtig ist. Und es geht darum, auf Gott zu warten. Und ich glaube, niemandem von uns fällt es einfach zu warten. Zumindest mir persönlich fällt es nicht so einfach. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Und damit ich Geduld kann üben, habe ich als Teenager angefangen mit einem Hobby, um Geduld zu üben. Ich habe angefangen, Bonsai zu züchten. Dort braucht man einfach Geduld, weil alles sehr langsam geht und es Jahre braucht, bis die Bäumchen einmal schön ausgesehen tun. Der Titel «Harre auf Gott» Ich weiß es. Ich nehme mir die Freiheit, auf Schweizerdeutsch zu predigen, weil ich den Eindruck habe, dass es die Sprache ist, die unsere Herzen berühren tut. Im Wissen, dass vielleicht der eine oder die andere ein bisschen weniger versteht. Auf Gott zu harren. Was bedeutet das? Auf Gott zu warten, wie wir das da sehen. Und ich möchte gerne mit einem Psalmvers anfangen, wo der König David geschrieben hat, im Psalm 27. Und es ist ein sehr spannender Vers, oder Psalm, der Psalm 27, weil er eigentlich im Vers 4 den grossen Wunsch von ihm ausdrücken tut, was er wirklich will. Im Psalm 27, Vers 4 lesen wir, eines aber bitte ich von dir, eins wünsche ich mir, in deinem Haus, Herr, dürfen zu bleiben, mein ganzes Leben lang, und die schönen Gottesdienste von Gott zu bestaunen. Er wünscht sich, in Gottes Haus zu bleiben. Und im Vers 10 sagt er dann, drückt er sein tiefes Vertrauen zu Gott aus, dass wenn auch Vater und Mutter ihn würden verlassen, er trotzdem die Sicherheit hat, dass ihn Gott nie würde im Stich lassen, sondern er immer bei Gott aufgehoben ist. Und dann folgen ein paar Verse, wo der David zum Ausdruck bringt, wie seine Feinde über ihn trotzen, ihm nachstellen tun, ihn probieren auszurotten, auszutilgen. Und mit in diesen Versen, wo er über seine Feinde redet, schließt er den Psalm mit dem Vers ab. Harr auf den Herr, sei stark und dein Herz fasst neue Mut. Harre auf den Herr. Es ist ein Vers mit einer chiastischen Struktur, wo der zentrale Punkt in der Mitte ist. Wo David sich selber sagt, auch wenn ich im Moment Angst habe, wenn ich flüchten muss, wenn es mir nicht so gut geht, so möchte ich trotzdem meinen Blick auf Gott ausrichten und mich von ihm stärken lassen. Und mein Herz soll neuen Mut fassen. Das Wort harren ist ein Wort, wo wir wahrscheinlich schon x Jahre nicht mehr gebrauchen tun in unserem Alltag. Und darum ist es interessant, einmal zu schauen, was die verschiedenen Wörterbücher zu dem Wort sagen tun. Die eine Bedeutung ist, mit einer bestimmten inneren Erwartung über eine gewisse Zeit hinweg auf ein Ereignis oder eine Person zu warten. Also es kommt auf eine innere Überzeugung oder eine innere Erwartung darauf an, in der wir warten tun. Entweder auf eine Person oder auf ein Ereignis. Und das Wörterbuch von der Oxford Language sagt, es ist nicht nur die innere Erwartung, sondern es ist eine sehnsüchtige Erwartung. Etwas, wo wir uns ersehnen tun, wo wir uns erwünschen tun, wo uns den Wunsch zum Ausdruck bringt. Und das bringt auch das andere Wörterbuch zum Ausdruck, wo sagt, auf jemanden oder auf etwas das herbeizusehnen oder herbeizuwünschen. Und das letzte Wörterbuch, das ich möchte da zitieren, sagt, hoffend auf etwas oder jemanden zu warten. Wir sehen, dass Harren ein Wort ist, das sehr eine breite Bedeutung hat und eine sehr tiefe Bedeutung hat. Eine Bedeutung, die nicht nur ums Warten geht, sondern das ersehnlich zu erwarten. Auch hoffend, dass das passieren wird und dass sich das bald wird realisieren. Und so sagt der David in dem Psalm 27, wenn wir den Vers nochmal anschauen tun, ich warte mit Sehnsucht auf Gott. Mein Herz fasst neuen Mut und wird stark sein, weil ich mit Sehnsucht aufs Wirken von Gott warten tue. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, sind wir bereit zu warten, wie der kleine Andrin bereit gewesen ist zu warten und nicht mit seiner eigenen Hand in den Sack hineinzulangen, sondern zu warten, bis Gott mit seiner Hand das uns gibt, was wir gebrauchen tun. Ich weiss nicht, wie viele von euch die Studie von der Marshmallow kennt. Es ist eigentlich eine sehr bekannte Studie, die ursprünglich 1968 angefangen hat, bei vierjährigen Schulkindern. Und darum geht eigentlich um einen Belohnungsaufschub. Die Woche haben wir auch in der Sabbatschullektion über den Belohnungsaufschub gelesen gehabt, zumindest dann auch am Freitag, im Teil vom Freitag. Und es geht eigentlich darum, der Begriff bedeutet eigentlich, dass man auf eine Belohnung warten tut, indem man für einen Moment auf etwas verzichten tut. Und die Studie hat sich darin gezeigt, dass diesen Kindern nicht eine ganze Schüssel mit Marshmallows angestellt worden ist, sondern sie haben eins bekommen und haben für eine gewisse Zeit müssen verzichten, das zu essen. Und wenn sie die Zeit bestanden hatten, haben sie als Belohnung ein zweites bekommen. Aber sie hätten jederzeit dürfen das einzelne essen, einfach im Wissen, dass es keine Belohnung würde geben. Und wenn ihr auf YouTube mal das eingeht, so sehen ihr die köstlichsten Videos darüber, wie die Kinder anfangen, auf den Fingernägel zu kauen, um die Zeit zu überbrücken, wie andere Kinder extra wegschauen müssen, weil die Versuchung so gross ist und sie gerne die Belohnung haben wollen. Ein Mädchen, wo das Marshmallow innen durch ab aushöhlen tut und wieder anstellt, als hätte sie nichts gemacht. Und so gibt es die verschiedensten Sachen, die man sieht. Aber die Studie zeigt eigentlich etwas Spannendes. Und vor allem in den Nachbeobachtungen, wie wir es da auch lesen können, wo der Walter Mischel gemacht hat, in den folgenden Jahren, circa 10 Jahre später, aber dann auch während mehrerer Jahrzehnte eigentlich die Personen verfolgt hat. So sehen wir, dass das Experiment vom Belohnungsaufschub ein verlässlicher Prädikator ist für späteren schulischen Erfolg und eine Reihe von Persönlichkeitseigenschaften. Je besser, dass die Kinder haben können warten und je länger sie haben können darauf verzichten, das einzunehmen, umso mehr hat das ihre Persönlichkeit einen positiven Einfluss gehabt. Und dann lesen wir unter anderem darüber, je länger die Kinder im ursprünglichen Experiment gewartet hatten, desto kompetenter wurden sie als Heranwachsende im schulischen und sozialen Bereichen beschrieben. Und desto besser konnten sie mit Frustration und Stress umgehen, sowie Versuchungen widerstehen. Darüber hinaus zeigten sie auch eine tendenziell höhere schulische Leistungsfähigkeit. Sie schnitten in Prüfungen besser ab, gestalteten ihre Beziehungen harmonischer und hatten seltener Übergewicht. Und das, was mich eigentlich fasziniert, ist, dass sie nicht nur schulisch besser abgeschnitten haben, sondern auch in ihrer Auswahl von Freundschaften und auch harmonischere Beziehungen haben können führen, wie die Menschen, die eher ungeduldig sind. Und so möchte ich gerne mit euch heute 3 Bereiche anschauen, wo es von Vorteil ist, wenn wir sie aus Gottes Hand nehmen. Und der erste Bereich hat mit der Fürsorge von Gott für unser Leben zu tun. Ich möchte euch einladen, ins Buch Esra zu kommen und dort ein paar Verse zu lesen. Esra Kapitel 8, Vers 22 ist in meinen Augen eine sehr lustige Situation und etwas, wo man eigentlich eher so sagen könnte, in einem Comicsbuch würde finden. Im Kapitel 7 lesen wir über den königlichen Erlass vom König Artaxerxes, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen können, was gleichzeitig auch der Startschuss von der Prophezeiung von den 2300 Morgen und Abenden ist in Daniel Kapitel 8 und gleichzeitig aber auch von der 70-Jahr-Woche aus Daniel Kapitel 9. Und dann lesen wir, nachdem sie die Bewilligung vom König bekommen haben, auf Jerusalem zurückzugehen und dort den Tempel wieder aufzubauen, auch die Stadt wieder aufzubauen, dichtet der Prophet Esra über etwas, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Und er sagt da im Vers 22, denn ich schäme mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Weg vor Finden zu beschützen oder zu helfen, denn wir haben am König gesagt, dass die Hand von unserem Gott zum Besten über denen ist, die ihn suchen tun. Und seine Stärke und sein Zorn gegen all die ist, wo ihn verlässt. Was sagt da eigentlich Esra? Er sagt, dass er im Vorfeld am König gesagt hat, weisst, unser Gott hat seine Hand über uns, weil wir sein Volk sind. Wir sind diejenigen, die ihn suchen und treu zu ihm stehen. Und der Gott, der wird uns auf allen Wegen beschützen. Und jetzt, wo er den Erlass bekommen hat und eigentlich auf Jerusalem gehen soll, hat er plötzlich Angst, dass ihm etwas passieren könnte. Weil Finden auf dem Weg sie könnten angreifen. Aber er sagt, ich schäme mich, vom König Hilfe zu bitten, weil ich gross gekotzt angegeben habe, dass wir einen super Gott haben. Ich weiss nicht, ob du auch schon mal so gross angegeben hast und im Nachhinein hast du müssen bereuen, dass du so gross angegeben hast und plötzlich verunsichert worden bist. Am Esra ist es zumindest passiert. Und wir lesen im Vers darauf ab, dass Esra ein Fasten einberufen hat unter seinem Volk, um Gott um Schutz und Begleit zu bitten, damit ihnen nichts passiert. Und anschließend lesen wir im Vers 31, dann sind wir aber vom Fluss Ahava aufgebrochen, am 12. Tag vom 1. Monat, um Richtung Jerusalem zu ziehen. Und dann sagt er, und die Hand von unserem Gott ist über uns gewesen und hat uns errettet vor den Finden und vor solchen, die uns nachgestellt sind auf dem Weg. Ich finde die Situation eine spannende Situation, weil sie uns eigentlich aufzeigt, dass obwohl der Esra zuvor eigentlich wie ein Fehler begangen hat oder einfach zu gross angegeben hat und plötzlich Angst bekommen hat, hat er doch so ein grosses Vertrauen in Gott gehabt und hat gewartet, aus seiner Hand zu nehmen und nicht Schutz beim König Gott zu erbitten. Sein Vertrauen zu Gott war grösser als die Scham, die er gegenüber dem König verspürt hatte. Der Esra hat auf die Fürsorge von Gott gewartet und ist belohnt worden. Und sie sind sicher auf Jerusalem gekommen und haben dort den Tempel wieder aufbauen. Eine andere Situation, wiederum vom König David. Im Psalm 42 drückt er das grosse Verlangen, aus einem fremden Land wiederum mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Und wenn wir im Psalm 42 gehen und dort den Anfang von dem Psalm lesen, so sagt er, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich wieder dahin kommen und das Angesicht von meinem Gott sehen? Es sieht aus, als wäre David im Exil. Als hätte David eben nicht mehr den Zugang zu dem Tempel, wie er das im Psalm 27 so zum Ausdruck bringt. Das eine wünsche ich mir aber, das eine erbitte ich mir, dass ich mein Leben lang in deinem Tempel sein darf und deine Gottesdienst darf bestaunen. Und im Psalm 42 sehen wir, dass er die Möglichkeit nicht gehabt hat und sich danach gesehnt hat, Gottes Gegenwart wiederum zu sehen. Und dann bringt er im Vers 6 zum Ausdruck, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch danken, dass er mir mit seinem Angesicht helfen wird. Ich glaube, das, was der David da zum Ausdruck bringt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ist eine Erfahrung, die ich überzeugt bin, schon jeder von uns erlebt hat. Ich glaube, jeder von uns hat Momente, wo unser Herz und unsere Seele unruhig ist in uns innen. Wegen vielleicht verschiedensten Gründen. Und David sagt, genau in dem Moment, wo mein Herz unruhig ist und sich meine Seele betrübt, möchte ich meinen Blick auf Gott ausrichten und auf ihn warten, mit Sehnsucht auf ihn warten, weil er seine Verheißungen wird erfüllen. Der David schließt auch den gleichen Psalm mit dem gleichen Vers ab und fügt noch etwas hinzu. Sein Vertrauen zu Gott ist so gross, dass er im Voraus schon sagt, ich werde Gott danken können, weil er mir mit seinem Angesicht wird helfen. Aus welchem Grund? Weil er mein Gott ist. Ich finde das so schön, das tiefe Vertrauen, das David da zum Ausdruck bringt. Er dankt Gott schon im Vorfeld für seine Hilfe, weil er weiß, dass der Herr im Himmel sein Gott ist. Ich weiß nicht, ob ihr auch Momente habt, wo ihr nicht sicher seid, welche Entscheidungen zu treffen. Wir haben heute in der Sabbatschullektion ein bisschen um das Thema geredet. Und ich bin sicher, dass es oftmals besser ist, auf die Fürsorge von Gott zu warten, als selber Hand anzulegen. Nichtsdestotrotz, obwohl uns Gott auch die Freiheit gegeben hat, können selber die Entscheidung zu treffen, bin ich sicher, dass es oftmals besser wäre, aus Gottes Hand zu nehmen, als mit seiner eigenen Hand in den Sack hineinzugreifen. Der zweite Aspekt, den ich gerne mit euch anschauen möchte, ist auf die Gerechtigkeit von Gott zu hoffen und zu warten. Und Paulus schreibt etwas in meinen Augen sehr Spannendes im Galater 5, Vers 5. Und er sagt da, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen tun. Paulus sagt, dass er auf die Gerechtigkeit warten tut, auf die er hoffen tut. Und was er damit ausdrücken tut, ist, dass er nicht versucht, eine eigene Gerechtigkeit durch seine Taten zu erreichen. Und ich möchte dich fragen, ob du zu 100%, zu 100, nicht 99, 100% sicher bist, dass du erlöst bist. Bist du überzeugt, dass du erlöst bist? Wenn nicht, dann würde ich behaupten, dass wir noch nicht gelernt haben, auf die Gerechtigkeit zu warten, von der Paulus da am Reden ist. Weil in Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10 sagt er etwas ganz deutlich. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diese drei Verse probierst auswendig zu lernen, weil diese drei Verse werden dein Leben verändern. Paulus sagt, denn aus Gnade, es ist ein Geschenk, sind ihr gerettet durch den Glauben und das nicht von euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werk, damit sich niemand rühmen kann. Was sagt Paulus in diesen Worten? Dass wir rein durch den Glauben an Jesus Christus erlöst werden. Es ist ein Geschenk. Und nicht durch Taten. Wir können nichts hinzufügen zum Opfer, wo Jesus Christus für uns vollbracht hat. Der Ty Gibson sagt, dass es eigentlich drei Arten von Gläubigen gibt. Es gibt die Gläubigen, die ihre Gerechtigkeit durch Werk erschaffen wollen. Sie versuchen durch alles Gute, was sie können, eine eigene Gerechtigkeit zu erlangen und eigentlich so die Erlösung zu gewinnen. Dann sagt er, eine zweite Gruppe sind Gläubige, die zwar zugeben, dass sie rein durch eine Gnade und durch einen Glauben erlöst werden, aber plus der Werk. Und er sagt, dass genau diese Gruppe eigentlich im Kopf oder im Verstand Gott dienen tun, aber im Herzen gegen ihn rebellieren tun. Weil sie eigentlich das, was sie machen tun, nur machen tun, weil sie mit dem Gott kein Problem haben wollen. Und die dritte Gruppe ist, das, was Paulus da im Vers 10 sagt, dass wir rein durch Gnade erlöst werden, nichts hinzufügen können. Und diese Erlösung führt zu guten Werken, weil wir in Jesus erlöst sind. Und Paulus sagt, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln tun. Das Wort, das da als Werk übersetzt wird aus dem Griechischen, ist das Wort Poema, wo die gleiche Wurzel hat wie ein Poem oder ein Gedicht. Und das, was Paulus eigentlich da sagt, ist, dass wir Gottes Gedicht sind an die Menschen auf dieser Welt. Und Leonharder Übersetzung übersetzt das Wort, wir sind Gottes Kunstwerk in Jesus Christus geschaffen, zu guten Werk, die Gott schon im Vorfeld für uns vorbereitet hat. Jede gute Gabe oder jede gute Tat, die wir realisieren können, kommt nicht aus uns raus, sondern ist eine Tat, die Gott im Vorfeld schon vorbereitet hat. Und diese Taten nützen nichts für unsere Vergebung oder für unsere Erlösung, sondern dienen ganz alleine dazu, dass die anderen Menschen den Weg zu Gott finden. Weil Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen tun. Wozu dienen die guten Werke? Damit andere Menschen Gottes Liebe kennenlernen und ihn preisen tun. Zurückkommen auf die Erlösung. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe das meistens, oder habe es schon oft erlebt, wenn es um die Erlösung geht, dass viele Menschen sich unsicher sind an der Erlösung. Und ich möchte gerne ein Beispiel bringen, das für mich einschneidend ist. Es ist der Schächer am Kreuz. Und ich glaube, wir kennen alle die Worte und Situation, wo Jesus am Kreuz hängen tut und die beiden Räuber zur linken und rechten mit ihm gekreuzigt werden. Und was verspricht Jesus dem einen Schächer an dem Kreuz? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Erlösung rein durch Gnade. Und das, was ich erlebe, oftmals, dass genau diese Situation gebraucht wird, um Ausreden zu finden. Einige sagen, ja, es gibt ein Zitat von Ellen White, wo sie schreibt, dass er vom Johannes vom Täufer getauft worden ist und darum hat er das Recht, auch erlöst zu werden. Andere wiederum sagen, ja, wenn er vom Kreuz hätte ja oben runterkommen können, so hätte er bestimmt ein besseres Leben geführt. Und was machen wir mit diesen Ausreden? Wir sagen indirekt, dass die Erlösung nicht rein durch Gnade kommt. Sondern dass der Mensch noch irgendetwas muss hinzufügen, damit er erlöst kann werden. Aber wir werden rein durch Gnade erlöst. Ich überspringe den Text und möchte gerne mit euch noch den dritten Aspekt anschauen. Und das ist die neue Erde und der neue Himmel aus Gottes Hand zu nehmen. In 2. Petrus Kapitel 13 lesen wir, wir warten aber auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnen tut. Und Petrus, sagt da, wir harren auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, wo Gott uns verheißen hat. Und die Frage ist, sind wir bereit, auf Gottes neue Erde und Himmel zu warten und im Glauben die aufgeschobene Belohnung zu praktizieren? Oder versuchen wir, Himmel auf dieser Erde zu bauen? Ist es uns bewusst oder sind wir bewusst, dass wir wie Abraham, Jakob und Isaak und alle anderen Patriarchen, Fremdlinge und Wanderer auf dieser Erde sind? Und dass die wahre Heimat noch vor uns liegt? Ich wünsche mir, wie wir das diese Woche in der Sabbatschullektion gelesen oder studiert haben, dass wir unsere Schätze nicht auf dieser Erde anhäufen tun, sondern an dem Ort, wo es wirklich Sinn macht. Im Himmel, dort wo Jesus uns einen Ort vorbereitet tut und bald wiederkommen wird. Bist du bereit, auf die neue Erde und auf die neue Himmel zu warten, wo Jesus dir vorbereitet tut? Oder probierst du dir ein Plätzchen Paradies auf dieser Erde zu schaffen? Und so können wir zusammenfassend sagen, dass auf Gott auszuharren und aus seiner Hand zu nehmen viel besser ist, als selber Hand anzulegen. Dass wir das Vorrecht haben, geduldig und Geduld zu üben und zu lernen, aus Gottes Hand zu nehmen. Und das in Bezug auf seine Fürsorge, seine Gerechtigkeit und Neuschöpfung, weil sie einfach viel besser sind als unsere eigenen. Gottes Gerechtigkeit ist perfekt, ohne Fehler, ohne Makel, ohne irgendetwas Negativem, im Gegensatz zu unseren eigenen befleckten und unreinen Kleidern. Gottes Neuschöpfung ist so mindblowing, dass die Bibel sagt, dass es kein Mensch sich vorstellen kann, wie das eines Tages in seinem Reich wird sein, wenn wir in seiner Gegenwart werden stehen und ihn werden bestaunen. Es wird so fantastisch gut, schön und herrlich sein, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und im Gegensatz zu dem Paradies, wo wir uns vielleicht auf dieser Erde könnten anhäufen, nichts ist zu dem Grossen, was Gott uns vorbereitet tut. Und dass Gottes Fürsorge viel umfangreicher, viel liebevoller, viel grosszügiger, im Gegensatz zu unserer selbstsüchtigen Fürsorge ist. Und eins, was ich gelernt habe in meinem Leben, ist, dass es sich 1000-mal, 10.000-mal lohnt, aus Gottes Hand zu nehmen und auf ihn zu warten. Und ich möchte die Predigt mit dem Vers von Micha 7, Vers 7 enden, wo er sagt, ich aber will auf den Herr schauen und harre auf den Gott von meinem Heil, weil mein Gott mich erhören wird. Der kleine Prophet im Alten Testament, der Prophet Micha, bringt in dem Vers zum Ausdruck, was wir heute miteinander angeschaut haben. Er sagt, ich richte meinen Blick auf Gott aus und warte auf sein Geschehen, dass er mir gibt, was ich brauchen tun. Er sagt auch, ich warte mit Sehnsucht auf die Erlösung, die von meinem Gott kommt und vertraue darauf, dass er mich erhören wird und für mich sorgen wird. Und so möchte ich euch ermutigen, auf Gott zu warten und aus seiner Hand zu nehmen, weil seine Hand einfach viel, viel grösser ist als unsere eigene. Amen.